Brandenburger Baseballschlägerjahre. Gespräche zu Rassismus, rechter Gewalt und Solidarität in den 1990er Jahren. Eine Audioreihe der Opferperspektive und des Aktionsbündnis Brandenburg. Ja, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge. Ich bin Stefan Tenner vom Aktionsbündnis Brandenburg und heute begeben wir uns auf eine Spurensuche. Wir besuchen Orte, an denen nicht rechte Jugendliche in den 1990er und 2000er Jahren ihre Rückzugsmöglichkeiten hatten oder sich selbst geschaffen haben. Das waren Räume, an denen Solidarität und Selbstermächtigung eine wichtige Rolle spielten. Es geht dabei um Kirche, um alternative Jugendclubs, um Punk als Gegenkultur zur rechten Präsenz in den Dörfern und Kleinstädten. Und wir stellen auch die Frage, wie blicken die Menschen heute auf die Brandenburger Baseballschlägerjahre zurück? Egal, ob sie damals als engagierte Jugendliche diese Zeit erlebt haben, als SozialarbeiterInnen oder für die Kirche. Wie sehen Sie Ihr Engagement heute? Und was ist aus den Orten geworden? Diesen Fragen ist Heidi Damm für uns in Lauchhammer und Neuruppin nachgegangen.
Ich fahre nach Lauchhammer im Süden von Brandenburg. Früher wurden hier wohl alle Badewannen der DDR hergestellt. Obwohl die Stadt inzwischen nur noch 14.000 EinwohnerInnen zählt, ist es nicht einfach, sich zurechtzufinden. Ein Zentrum ist nicht auszumachen. Zwischen den einzelnen Ortskernen liegen Seen und langgestreckte Wiesen. Es ist Sommer, alles blüht. Heute ist Lauchhammer Teil der südbrandenburgischen Braunkohlefolgegebiete. Verabredet bin ich in Lauchhammer Mitte. Hier liegt neben der Kirche, die nach 1990 mit viel Engagement der Kirchengemeinde umfassend saniert wurde, die Arche. Der Jugendtreffpunkt wurde in den Wendejahren von der evangelischen Kirche eröffnet. In den hell gestalteten Räumen der Stadtvilla empfängt mich Beate Grun, die ehemalige Sozialarbeiterin.
Ja, na, die Wendezeit war ja wirklich hier geprägt von der Schließung der ganzen Kohleindustrie. Und es sind ja ganz viele Leute arbeitslos geworden, zum ersten Mal in ihrem Leben. Ich habe ja vorher in der Kokerei gearbeitet in Lauchhammer West. Und dann wurden ja viele praktisch in den Vorruhestand geschickt von den langjährig beschäftigten Leuten. Praktisch wie so eine vorgezogene Rente. Aber die hätten auch gerne noch weitergearbeitet. Ja, in der Zeit bin ich dann auch hier in die Arche gekommen.
Zunächst hatte die Kirche versucht, einen Treffpunkt für Arbeitslose aufzubauen. So landete auch Beate Grun in der Arche. Im August 1992 war sie arbeitslos geworden und im Haus eine Stelle frei.
Ansatz war eigentlich, Sachen für Arbeitslose anzubieten. Dafür gab es ja auch Geld damals hauptsächlich. Und dann sind sie auch auf die Straße gegangen praktisch und haben auch die Leute angesprochen. Wer eigentlich da auch stark vertreten war, waren die Jugendlichen. Und so ist das eigentlich gekommen, dass die zuerst hier waren. Und dann wurde es eigentlich erstmal im Jugendclub, aber auch mit Angeboten für Arbeitslose. Anfangs hatten wir hauptsächlich junge Männer, also Jugendliche, 16 bis 18 Jahre. Also manchmal so 40 Leute. Und das war schon ein Potenzial vorhanden, was nicht immer einfach zu handeln war.
Immer wieder fällt in Lauchhammer der Name Kurt Staus. Der Theologe war hier von 1989 bis 1996 als Pfarrer aktiv. Heute lebt Kurt Staus in Halle. Ich besuche ihn zu Hause. In seinem hellen Arbeitszimmer voller Bücher und Bilder erinnert er sich an seine Anfänge in Lauchhammer.
Ich fand es interessant, weil es so ein altes Industriegebiet war. Das kannte ich ein bisschen, weil ich aus Cottbus stamme und das gehörte noch zum Dunstkreis von Cottbus, wenn man da so groß geworden ist. So kam es irgendwie, ja, dann kam ich nach Lauchhammer im Frühjahr 89. Ich habe zunächst mal einen Ort vorgefunden, der so geprägt war von der Kohle und Kohleverarbeitung. Hier ist es dreckig, aber nicht giftig, war einer der ersten Sprüche, die mir entgegenkam. Und hier können Sie wohnen. Wir sagen Ihnen, wann Sie die Wäsche raushängen können, wenn die Windrichtung stimmt. Also die Weisheit derer, die da schon lange lebten, habe ich mitbekommen. Man merkte regelmäßig, wie diese Schwefel-Wasserstoff-Gerüche, also so faule Eiergerüche, die Straße hochzogen aus der Kokerei. Aber das waren sichere Arbeitsplätze. Es war dreckig, aber man verdiente gut.
Beeindruckt habe ihn die sehr selbstständige, selbstbewusste und aktive Kirchengemeinde, sagt Staudt. Eine übervolle Zeit sei die Wendezeit gewesen, turbulent, voller Umbrüche. Auch wenn, wie er sagt, hier die Uhren langsamer tickten.
Es gab einige, die regelmäßig nach Leipzig fuhren, zu den Montagsdemonstrationen und davon ganz erfüllt erzählten. Es gab dann solche Demonstrationen auch in Lauchhammer. Die waren ein bisschen angetrieben aus einer Kränkung. Nämlich Lauchhammersche, die sagten, wir kommen gerade aus Sachsen zurück, wir waren da mit dem Auto unterwegs und wollten tanken. Und da haben die Sachsen gesagt, ihr macht erstmal eine Demo, sonst kriegt ihr kein Benzin bei uns. Jetzt müssen wir aber hier auch was machen.
Den Demonstrationen folgten runde Tische. Umweltgruppen thematisierten den Dreck der Braunkohle. Die Politik der Treuhand sorgte nach der Wende für Massenentlassungen. 1992 lag die Zahl der Erwerbslosen bei rund 70%. Jetzt kamen die neuen Arbeitslosen auch in die Arche zum Erwerbslosenfrühstück.
Wenn Sie fragen, sind denn die Leute gleich weggelaufen, dann sage ich nein. Im Gegenteil, die haben sich erstmal stärker als vorher mit ihrer Situation identifiziert. Und es war überhaupt keine Vorstellung, dass man dort arbeitslos werden könnte. Jedenfalls hat es ziemlich lange gedauert. Als die Kirchengemeinde überlegt hat, aus dem früheren Jugendkeller ein Zentrum für Arbeitslose und Jugendliche zu machen. Das Pfarrhaus stand dann leer, das konnte man auch gut nutzen. Da sagten viele in der Stadt, was für eine komische Idee, hier wird doch niemand arbeitslos, Kohle braucht man doch immer. Das heißt, sozusagen wirtschaftsgeschichtlich ein bisschen weiter zu denken und zu sagen, Kohle wird man anderswo billiger herbekommen, man wird andere Energieträger finden, die Fabriken sind seit Jahrzehnten schon veraltet und technisch auch eigentlich erledigt, verbraucht. Hier wird man wahrscheinlich mit einer großen Arbeitslosigkeit rechnen müssen. Da haben wir eher Unverständnis oder sogar Empörung gehört.
Auffällig auch in diesen Monaten, immer mehr Jugendliche rechneten sich selbst zur rechten Szene, trugen die damaligen Erkennungszeichen, Springerstiefel, Bomberjacken und Glatzen. Anfang der 1990er Jahre waren in dieser Gegend der Nationale Kameradschaftsbund Lauchhammer und die 1992 verbotene Deutsche Alternative aktiv. Im September 1992 wurde, wie in anderen Städten in der Umgebung, eine Unterkunft für AsylbewerberInnen mit Steinen angegriffen. 1998 wurde ein junger Mann aus dem Sudan von einer rechten Motorradgang brutal angegriffen. Auch Kurt Staudt und seine Familie gerieten ins Blickfeld junger Neonazis im Ort.
Woran ich mich erinnere und woran sich meine Frau noch stark erinnert, ist, dass ich unserem Haus gegenüber, also an so einem Ansatz eines Marktes da im Zentrum dieser kleinen Stadt, gegenüber in einer Kneipe und vor dieser Kneipe regelmäßig Jugendliche, die schon äußerlich sehr gut zu erkennen waren, also damals mit den klassischen Symbolen kahler Kopf und Springerstiefel, trafen und lernten. Und es gab dann eine Phase, das war aber dann schon der Herbst 91, wo die auch zunehmend auf unser Haus aufmerksam wurden und wo meine Frau ein paar Mal sagte, dass sie Angst hatte, dass die uns das Haus anzünden, unter die Haustür eintreten. Und ich hatte einmal dann auch so ein paar von diesen jungen Nazis eingeladen zu einem Gespräch. Wir hatten so einen Gemeinderaum, einen Gesprächsraum unten im Haus. Wir wohnten im ersten Stock. Und ich wollte, dass die nicht unsere Tür eintreten, sondern sie durch die Tür betreten und mich als Menschen wahrnehmen. Und ich wollte auch versuchen, sie als Menschen wahrzunehmen. Und da kam mir entgegen, außer, ja, wie soll ich sagen, an tiefen Frust über alles und einer schlechten Stimmung, vor allem eine tiefe Verletzung. Wir sind der letzte Arsch. Mit uns redet ja keiner. Wir haben ja auch keinen Einfluss. Wir haben ja nichts zu sagen. Und mit uns will keiner und so weiter. Ein Gefühl von nicht wirksam werden können und abgehängt sein. Arbeitslos geworden, also ganz junge ehemalige Lehrlinge oder welche, die die Ausbildung abgebrochen hatten. Das waren Leute, die natürlich sozial deklassiert waren und denen nach meinem Eindruck keinerlei Perspektiven offen standen. Unser Haus wurde danach nicht mehr angegriffen, aber ich habe schon noch erlebt, dass ich beschimpft wurde, dass es Bemerkungen gab. Die gegenüber, das haben auch andere junge Leute, die in der Kirchengemeinde oder in unserem Umfeld irgendwie tätig waren, so wahrgenommen.
Auch im Jugendtreffpunkt Arche gab es immer mal wieder Streit, erinnert sich die ehemalige Sozialarbeiterin Beate Grun. Das Haus wollte offen sein für alle Jugendlichen, die ihre Werte von Toleranz und Menschenwürde teilten.
Also Differenzen gab es hauptsächlich wegen der Musik. Und da kamen ja dann auch diese anderen Songs, also mehr in die rechte Richtung, also diese aggressiven Sachen oder auch überhaupt diese sehr aggressive Musik. Da hat man ja dann auch eine tolle Musikanlage an uns angeschafft. Da haben ja hier dann so die Scheiben geklappert in dem Sinne, wenn die Bässe so richtig aufgedreht waren. Finde ich gut, dass die Jugendlichen auch aufgepasst haben, weil man selber weiß ja immer gar nicht, das ist jetzt dort gerade modern und das passt, sollte nicht sein, wollen wir nicht haben, hier diese radikalen Musiken oder diese beleidigenden Texte, die dann alle so kamen. Also haben wir dann versucht, auch immer ein bisschen auszubremsen. Da haben wir ja selber noch die Kassetten und die CDs, die dann kamen, eingelegt in die Anlage. Also ein bisschen versucht, das zu kontrollieren und dass die sich auch untereinander nicht dann so sehr hochschaukeln.
Wie andere kirchliche Träger und Gruppen, die sich gegen rechts engagierten, geriet auch die eher bedacht agierende Arche immer wieder in den Fokus. Es gab Sachbeschädigungen und Pöbeleien.
Ist ja hier im Deutschen Haus. Trifft sich ja die rechte Szene, das ist in Lauchhammer ja bekannt, ist dem Verfassungsschutz ja auch bekannt. Das haben wir immer beobachtet, also versucht mit zu beobachten. Es gab mal ein Jahr, da haben die uns hier hinten zweimal die Fensterscheiben zerschlagen, über Nacht. Und die kamen tatsächlich nochmal, wo wir dann wieder Fensterscheiben drin hatten und die kamen hier hinten durch den Garten. Danach haben wir hier einen Zaun gebaut. Also das Grundstück war sowieso offen, wurde dann das auch eingegrenzt. Also das Haus ist den Leuten, die da hingehen, sowieso immer schon ein Dorn im Auge gewesen. Wir hatten hier jahrelang einen Schaukasten im Vorgarten stehen. Der war regelmäßig auch kaputt und angezündet. Und sogar, wo wir dann, haben wir dann so eine Plastikscheibe reingehauen, also ein durchsichtigen, um das nicht immer das Glas kaputt. So, auch das haben sie kaputt gekriegt. Bis wir gesagt haben, haben wir ausgegraben. Seitdem hängen wir es eben ins Fenster.
Die Arche war, so nennt es Kurt Staus, ein Fluchtpunkt in diesen turbulenten Zeiten. In Lauchhammer gab es mehrere solcher Fluchtpunkte. Neben der kirchlichen Einrichtung entstanden die selbstorganisierten Jugendtreffs Route Zora, Südclub, Bundrock und Chillout. Heiko, den ich in Potsdam treffe, ist in Lauchhammer aufgewachsen. Zur Wendezeit war er Jugendlicher.
Nach der Wende kam diese schon rechte Mainstream. Also es war relativ populär, halt rechts zu sein, und dann eben natürlich auch nationalistisch, eben halt gerade Rechte, und natürlich Glatze, Bomberstiefel, sich irgendwo präsentieren, halt gegen den Staat. Es war eigentlich ja ein Kampf gegen, früher war es halt DDR, dann wurde alles, was gegen den Staat war, ja unter den Teppich gekehrt. Jetzt konnte man zeigen, ich bin gegen den Staat, ich kämpfe. Viele mochten eben halt dieses Anderssein auch.
Heiko versteht sich als Antifaschist. Das war nicht einfach. Die rechten Parteien traten auf die Bühne, es wurde gegen Geflüchtete gehetzt. All das bereitete ihm und seinen Freunden Unbehagen. Sie trafen sich in den verschiedenen Jugendclubs. Die Arche war der allererste. Es folgten Bundrock, Rote Zora, Südclub.
Es gab dann ja auch nach der Wende mehrere Jugendclubs in Lauchhammer. Es gab einmal den Bundrock, das war halt eine große Baracke. Da haben sich halt viele Jugendliche getroffen, um halt Musik zu machen. Es war bunte Musik, es waren Hip-Hopper, es war Hardcore. Und das war das erste Mal halt auch ein Platz, wo wir Jugendliche uns treffen konnten. War aber natürlich kein Jugendclub. Wir haben dann irgendwann halt auch versucht, was Selbstverwaltetes zu bekommen. Haben dann auch mehrere Häuser besetzt, bis wir dann irgendwann auch von der Stadt einen eigenen Jugendclub gekriegt haben. Und haben dann versucht, natürlich auch für uns einen Safe Space irgendwo zu finden, wo wir zusammen waren, wo man gegenseitig auf uns aufpassen konnte, weil auf der Straße schon viele Rechte unterwegs waren. In Lauchhammer war das mit den Faschos-Nazis halt relativ okay. Es gab jetzt keine so extrem krasse rechte Szene mit Schlägereien, wo Leute auf der Straße verkloppt wurden. Aber drumherum die Dörfer, auch mal nun ziemlich im Süden von Brandenburg. Und je näher man nach Sachsen kommt, umso brauner wird das auch alles. Mhm. Und diese ganzen organisierten Rechten kamen eigentlich mehr von den Dörfern drumherum. Die kamen dann gerade am Wochenende, natürlich haben die sich auch getroffen, nicht in den Dörfern, sondern in den größeren Städten, die drumherum waren. Und das waren für uns dann eben halt auch immer Tage, wo wir uns getroffen haben, Safe Space gebildet haben, um halt auch sicher zu sein.
Safe Space, Schutz vor Angriffen, sich in den eigenen Räumen sicherer fühlen. Diese wichtige Rolle der Jugendclubs taucht in meinen Gesprächen immer wieder auf.
Es gab immer Gerüchte, gerade an den Wochenenden, dass natürlich rechte Gruppen aus den Dörfern nach Lauchhammer kommen und Angriffe planen. Es wurde dann viel Wert gelegt, halt diese Baracke auch so möglichst sicher zu machen, mit einem Sicherheitsausgang hintenrum durch den Wald, mit einem Zaun drumherum, dass es auch nicht so leicht war, den anzugreifen. Und war ja der Club so gelegen, dass am Ende des Clubs oben halt ein relativ großer Parkplatz war. Dahinter war der Rat der Stadt. Und es war schon ab und zu so, dass auf diesem Parkplatz halt Autokolonnen kamen, standen dort und wir wussten, wir werden beobachtet. Es gab aber nie einen direkten Angriff. Aber es gab natürlich immer Gerüchte und es gab immer kleine Nickeleien in der Stadt. Es war aber auch nicht so, dass irgendjemand Krankenhaus geschlagen wurde oder so. Es war immer ein Zeichen von Präsenz. Es war von unserer Seite auch ein Zeichen, es gibt Widerstand gegen das, was ihr macht. Es gab dann gerade halt vor Wahlen oder und sowas, wenn Veranstaltungen waren von den Rechten, dann wurden natürlich auch, dann haben wir da auch Präsenz gezeigt, wenn Plakate dafür, dann wurden auch mal Plakate entfernt oder halt was man so machen kann. Oder wenn man wusste, dass irgendwo eine Veranstaltung ist, dann in einer Gaststätte oder so, dann wurde vielleicht mal die Kneipe auch schon mal gesagt, dass es sowas nicht so cool finden, dass in seiner Kneipe eine Veranstaltung ist oder so.
Präsenz zeigen vor den Clubs und Treffpunkten der Rechten, erzählt Heiko, sei auch immer Thema gewesen, damit die nicht machen können, was sie wollen.
War noch nicht die Zeit von Handy. Es gab dann immer Gerüchte, das und das passiert. Dort in den Jugendclub werden jetzt am Wochenende die kommen aus den Dörfern. Dort ist vielleicht ein Konzert und dann wurde natürlich sich auch organisieren. Ich glaube, ich würde so sagen, zu guten Zeiten waren wir ungefähr so 50 Leute. Da hat man informiert, dass man sich zum Beispiel vor dem Jugendclub der Rechten halt trifft, auf der anderen Straßenseite, um zu zeigen, ich bin da, ihr habt hier nicht die Möglichkeit rauszukommen, Kröte durch die Straßen zu ziehen und jemand aufzulauern, sondern halt Präsenz zu zeigen, dass es eben halt auch Widerstand gibt.
Bis heute gibt es mehrere aktive Jugendclubs in Lauchhammer. Im Chillout etwa entstand im Jahr 2000 eine Initiative, um 112 Geflüchtete im Ort zu halten. Wahrscheinlich einmalig in der Bundesrepublik. Das Asylbewerberheim sollte damals geschlossen werden, weil die Kommune nicht das Geld für die Sanierung der zwei Backsteingebäude aufbringen konnte. Das Landratsamt Oberspreewald-Lausitz hatte geplant, die 80 AsylbewerberInnen ins 60 Kilometer entfernte Bahnsdorf zu verlegen, in ein ehemaliges Militärobjekt mitten im Wald. Die Jugendlichen sammelten Unterschriften, machten Veranstaltungen, wandten sich an den Kreistag. In einem Brief schrieben sie über die Freundschaften mit den Geflüchteten. Zitat, sie bereichern auch unser Leben. Schule und Kindergarten, Gesundheitseinrichtungen, Einkaufsgelegenheiten sind in Lauchhammer schnell erreichbar. Warum will man das den Menschen nehmen, indem man sie in den Wald schickt? So das Zitat. Am Ende hatten sie Erfolg. Fluchtpunkt und sicherer Rückzugsort waren und sind der eine Teil. Aber es ging auch um alternative Jugendkultur für all diejenigen, die sich nicht der rechten Dominanz unterordnen wollten. Musik machen, sich ausprobieren, war ein ebenso wichtiger Teil.
Es hat den Jugendlichen halt die Möglichkeit gegeben, halt irgendwo ein Safe Space zu haben, von der Straße wegzukommen, auch nicht zu Hause zu sitzen, mit unserem Jugendclub oder zum Beispiel halt mit dem Buntrock eben halt Musik zu machen. Wir haben halt im Jugendclub auch gerade im Sommer viel Zeit miteinander. Wir sind halt zum Bahn gefahren. Wir haben Sport miteinander gemacht. Wir waren auch einfach füreinander da. Irgendwie, wenn es irgendjemand schlecht ging oder wenn irgendjemand umgezogen ist, dann waren wir eine eingeschworene Gruppe, die sich gegenseitig geholfen hat. Zum Wochenende ist man nicht mehr alleine durch die Stadt gegangen, sondern ist halt zu zweit, zu dritt durch die Stadt gegangen, um Sicherheit auch durch die Stadt zu kommen, wenn irgendwo es wieder Gerüchte gab, dass irgendwelche Rechten durch die Straßen ziehen oder so.
Ortswechsel. Ich fahre nach Neuruppin, die Fontanestadt im Norden Brandenburgs. Es ist ein kühler Tag. Hier treffe ich Sascha. Sascha ist nicht der richtige Name. Zu hoch sei der Wiedererkennungseffekt. Denn Sascha lebt zwar nicht mehr in Neuruppin, ist aber noch häufig in der Stadt. Nach der Wende machten auch in Neuruppin die Stiefelnazis mit Schlägereien und Übergriffen auf sich aufmerksam. Wie schon in Lauchhammer möchte ich erfahren, wie hier die Rückzugsorte nicht rechter Jugendlicher aussahen, wie wichtig sie waren. Im Mittelpunkt meines Interesses steht das bis heute bestehende Jugendwohnprojekt mittendrin mit seiner langjährigen Geschichte an wechselnden Orten. Im August 1993 hatten Jugendliche ein leerstehendes Gebäude in der Bebelstraße 66 besetzt. Zitat: Wir wollen billigen Wohnraum, wir wollen gemeinsam leben, wir wollen Kultur organisieren, die sich alle leisten können. So forderten es die jungen BesetzerInnen in ihren Flugblättern. Im Laufe der Jahre wurden immer wieder neue Verhandlungen über verschiedene Räume geführt, weil bestehende Pachtverträge ausliefen. Sascha ist in Neuruppin aufgewachsen, hat seine Kindheit und Jugend in diesem Viertel verbracht. Wir haben einen Spaziergang geplant, bei dem Sascha mit mir die Erinnerungen an die späten 1990er Jahre teilen will. Startpunkt ist der Bahnhof Neuruppin West.
Den Bahnhof gab es früher noch gar nicht. Das ist hier auf jeden Fall die Bahnhofsstraße. Und hier war früher eine WG tatsächlich. Das war eine Abzweig-WG von dem Jugendwohnprojekt mittendrin, weil da lange Zeit irgendwie wegen Dachreparaturen so dann niemand wohnen konnte. Und dann gab es hier so eine WG. Und da war ich auch oft mit Freundinnen und Freunde von mir haben da gewohnt. Und da weiß ich noch, wir waren halt alle so Punks auch und hatten da auf jeden Fall auch immer Angst, dass da eventuell Rechte reinkommen könnten, weil es da auch öfter mal so Situationen gab, die so bedrohlich waren. Und ich weiß, dass der Freund, der da gewohnt hat, immer einen Baseballschläger direkt neben der Tür zu stehen hatte, sicherheitshalber, weil da schon erwartet wurde, dass sozusagen das jederzeit passieren kann, dass die da reinkommen, weil die Rechten natürlich auch wussten, wo wir so wohnten.
Um die Angst vor Angriffen klein zu halten, so erzählt Sascha, haben sich die Jugendlichen gegenseitig auf ihren Heimwegen begleitet, besonders an Tagen wie Hitlergeburtstag, Silvester oder Herrentag. Punks wie Sascha mussten sich ein dickes Fell zulegen. Leben in einem ständigen Angstmodus, dass jederzeit etwas passieren kann, eine Pöbelei, ein plötzlicher Angriff. Heute, so sagt Sascha, spricht er von einem Überlebensmodus, in dem er seine Jugend verbracht hat, in einem Gefühl von um sein Leben rennen. Ein riskanter Ort war der jährliche Martini-Markt. Die Neonazis trafen sich bevorzugt am Autoscooter. Punks oder linke Personen machten lieber einen großen Bogen um das Jahrmarktgeschäft. Sascha erinnert sich zudem an einen Überfall. Am Abend des 7. November 1998 wurde ein türkischer Asylbewerber von einer Gruppe von 8 bis 10 rechtsextremen Jugendlichen zunächst geschlagen, dann verfolgt und mehrmals erneut niedergeschlagen und getreten. In einem Bericht der Opferperspektive heißt es dazu: In seiner Verzweiflung zog der Angegriffene sein Taschenmesser und verletzte einen der Angreifer leicht am Arm. Seine Verfolger ließen sich davon nicht abschrecken und verfolgten ihn weiter. Verschiedene Standbesitzer, die er während der Verfolgung um Hilfe bat, wiesen ihn ab. Auch die zahlreich anwesenden Festbesucher griffen nicht ein, alarmierten aber die Polizei. Schließlich brach der Betroffene in einem türkischen Imbiss ohnmächtig zusammen und wurde von dort mit der Feuerwehr ins Krankenhaus gefahren, so die Opferperspektive. Die Polizei ermittelte 2 Tatverdächtige. Beide gehörten zu einer größeren rechtsextremen Clique. In der Stadtgesellschaft wurde der Überfall zunächst relativiert, erinnert sich Sascha. Die Jugendlichen aus dem Mittendrin dagegen verteilten bereits am nächsten Tag Flugblätter gegen den rassistischen Angriff und besuchten das Opfer im Krankenhaus. Wir sind am Wall angekommen. Die längliche Parkanlage, Überreste einer mittelalterlichen Befestigungsanlage, zieht sich vom Rheinsberger zum Tempeltor. Schön für einen Stadtspaziergang. Für Sascha jedoch auch Erinnerungsort an einen Angriff.
Da weiter hinten hatte ich so eine Situation, da bin ich von irgendeiner Veranstaltung in dem Hausprojekt nach Hause gefahren. Mit einem Freund damals und sind halt so sichtbare Punks gewesen. Und dann war halt zufällig, waren halt irgendwie so 20, 30 Nazis auf dem Wall. Und die haben uns dann halt sofort erkannt und haben dann halt von Weitem irgendwie dann schon gerufen, Zecken, die greifen wir uns. Und dann sind die halt losgerannt. Und wir waren aber Gott sei Dank auf Fahrrädern. Es war aber eine relativ brenzliche Situation, sodass wir dann kurz vor knapp rausgekommen sind. Und so schnell bin ich, glaube ich, noch nie Fahrrad gefahren. Sind wir dann halt zu einer Freundin, die da weiter hinten irgendwie am Friedhof gewohnt haben. Und die haben uns dann reingelassen und wir sind dann angekommen und dann haben wir auch da übernachtet, weil wir beide auch total fertig waren und geschockt waren und dann nicht nochmal raus konnten. Aber das war zum Beispiel eine Situation, wo wir so ganz knapp irgendwie nochmal entkommen sind. Aber ja, genau, der Wall ist ja sehr schön zum Spazierengehen. Gehe auch gerne mit dem Hund hier raus. Ja, ich habe ja auch als Kind hier gespielt. Deswegen, ich versuche jetzt auch diese Erinnerung irgendwie wieder neu zu besetzen mit anderen Bildern, damit es nicht das Einzige ist, was ich erinnere.
Wir passieren das Haus, in dem Sascha aufgewachsen ist. Er erinnert sich, dass sein Elternhaus geprägt war von Werten, Haltung und Anstand. Seine Familie positioniert sich gegen rechts. Ein Grund für sein Engagement?
Ich glaube, dass es ganz viel mit dem Elternhaus zu tun hat. Zum einen, muss aber auch nicht, also gibt es wahrscheinlich auch Fälle, wo das andersrum ist, wo die Eltern total links sind und dann irgendwie werden die Kinder trotzdem rechts. Genau, also bei mir hat es, ich habe schon den Eindruck, dass dass ich irgendwie auch schon so geprägt bin, so ein bisschen, also was so Werte angeht und Haltung irgendwie und Anstand, sowas abzulehnen auf jeden Fall. Meine Oma hat sich auch einer Nazi-Demo im Neubaugebiet irgendwie entgegengestellt und die angebrüllt und gesagt, irgendwie, ihr habt keine Ahnung, wie schlimm das damals war. Und ihr wollt sowas wieder haben, spinnt ihr. Und genau, die hat sich da allein hingestellt.
Damals war das mittendrin in der Schinkelstraße neben dem Museum untergebracht. In der Bebelstraße 66 waren die Jugendlichen nicht lange geblieben. Sie nahmen ein Angebot der Stadt an, die ihnen ein anderes Gebäude zur Verfügung gestellt hatte.
Na, dann sind wir da tatsächlich auch hingegangen und haben dann geklopft und da war so eine riesen Stahltür. 13 war ich da, glaube ich, oder so, mit der Nachbarin zusammen, die war auch noch jünger, 12. Genau, haben wir dann irgendwie an der Stahltür irgendwie geklopft und dann ging so der Riegel auf und dann haben die geguckt, haben die gesagt, hallo und so und wir haben euch gesagt, ich kenne den und den, also meinen Cousins Name und wir sind hier, wir wollen Spookies kaufen. War so das Codewort, wusste ich ja dann von meinem Cousin. Genau, Spookies waren ja so Aufkleber irgendwie, die man halt hinten anlecken musste, wo halt so gegen Nazis Sachen drauf waren. Das war sozusagen der Grund. Dann ging tatsächlich die Tür auf und hat mir jemand aufgemacht und die Person war super nett mit einem Schlappiru. Dann sind wir nach oben gegangen und hat uns dann Spookies gegeben. Was hat, glaube ich, so eine Mark oder so gekostet.
In der Bebelstraße 66 gab es 1993 den ersten großen Überfall auf das Projekt. Zitat. Fast jede Nacht griffen Neonazis aus der Region das Haus an. Selbst Schüsse aus Gaspistolen hallten durch die Bebelstraße. So heißt es in einem Zeitungsbericht einer Lokalzeitung. Das gilt auch für die Schinkelstraße und alle weiteren Umzüge des Projektes. Immer wieder wurden die Jugendlichen von Neonazis angegriffen.
Dass es da tatsächlich jeden Tag Angriffe gab, das habe ich auch von älteren Hausleuten, als ich da ankomme, schon gehört. Und es war dann auch noch weiterhin so. Und die haben aber damals auch erzählt, dass genau, da gab es auch so Einschusslöcher von so Projektilen an der Wand und so. Das hat tatsächlich, die Nazis hatten halt richtige Wumm, richtige Knarren. Hier war's.
Mittendrin, das war aber nicht nur Nazi-Stress, sondern vor allem Solidarität, politisch aktiv sein und sich ausprobieren in einem geschützten Raum, erinnert sich Sascha.
Also es war irgendwie super wichtig, weil einem ja ansonsten niemand irgendwie geholfen hat. Ja, also irgendwie um halt Gleichgesinnte zu finden einerseits und aber auch um Unterstützung zu finden, weil ich halt vorhin beschrieben habe, haben halt ansonsten Leute nicht geglaubt oder es wurde dann halt immer gesagt, ja, ihr seid ja selber schuld, wenn ihr das Maul aufmacht und dann, genau, waren halt diese Orte irgendwie super wichtig, um ja, um Leute zu haben, denen das auch so geht und sich dann zu vernetzen. Und tatsächlich hatten wir dann aber auch viele schöne Momente zusammen, also wir hatten auch viele Partys dann und Konzerte. Auf jeden Fall gab es auch viel Freiraum für irgendwie Kreativität und sich ausprobieren. Ich habe auch da angefangen, in Bands zu spielen, Musik zu machen mit anderen. Das hätte ich sonst vielleicht auch nicht unbedingt gemacht.
Das Mittendrin wurde über die Jahre zu einer festen Größe in der Stadt. Und auch die Stadtgesellschaft hat sich mit dem Projekt verändert. Zu Beginn waren die Menschen noch überrascht, weil Besetzungen doch sonst nur in den großen Städten stattfanden. Später waren die Jugendlichen oftmals unbequem. Dennoch gab es auch Unterstützung.
Es gab tatsächlich auch relativ lange in Neuruppin einen linken Bürgermeister. Der war uns sehr zugewandt und mit dem haben wir auch viel über die Häuser dann immer verhandelt und so. Also als wir dann aus dem alten Haus dann umziehen mussten in das neue. Und es gab auch aus so bürgerlichen Kreisen ein oder andere Person, die dann, genau, die auch immer noch hier wohnen und sich engagieren, irgendwie im Bündnis gegen Rechts oder so. Oder auch aus der Kirche, aus der jungen Gemeinde zum Beispiel Unterstützung. Also schon so potenzielle BündnispartnerInnen auch, also wenn man sich organisiert hat.
Mehrmals gelang es einem breiten Bündnis in Neuruppin, Nazi-Aufmärsche zu stoppen. Am bekanntesten war sicher die erfolgreiche Blockade von 2015, als 600 bundesweit angereiste Rechtsextreme in Neuruppin zum Tag der deutschen Zukunft marschieren wollten. Das sei auch die Stärke dieser Region, ist sich Sascha sicher. Eine Region, die auch von Protesten der Bürgerinitiative Freie Heide gegen die weitere militärische Nutzung eines ehemaligen Truppenübungsplatzes geprägt ist. Wir sind inzwischen bei der vorletzten Station des Mittendrin angelangt, ebenfalls in der Schinkelstraße. Hier steht heute ein schickes Wohnhaus, weiße Fassade, großes Fenster, Innenhof. Auf der subkulturellen Ebene war und ist das Mittendrin zwischen den Großstädten Berlin und Hamburg gut vernetzt. Inner Konflikt, Rasterknast, Quetschenpower sind nur einige der Bandnamen, die spontan fallen. Auch in die umliegenden Dörfer und Städte fuhren die Jugendlichen zu Konzerten.
Also über Musik gab es auch viel so politische Vernetzung gleichzeitig. Irgendwie hatte ich so den Eindruck. Es waren oft so eine Orte, wo man sich auch getroffen hat und dann konnte man mal im Konzert, war dann auch mal was Schönes und so. Und ja, ich hatte viele schöne Konzerte hier unten auf jeden Fall. Ich habe auch selber in meiner Band hier öfter mal gespielt.
Punks gab es in der DDR etwa seit Anfang der 1980er Jahre. Sie waren nicht per se politisch und auch nicht immer links. Das galt besonders für Berlin, sagt Sascha. In seinem Umfeld verstanden sich die Punks durchaus als politisch. Etwas anderes hätten sie sich in der Kleinstadt auch gar nicht leisten können. Das sei automatisch passiert, weil man auch die ganze Zeit angegriffen wurde.
Also für mich war Punk irgendwie total verbunden mit meiner Wut irgendwie, die total wichtig war für mich, um zu überleben. Und genau, ich hatte ja dieses so Rausschreien in der Band irgendwie, war für mich so total wichtig, um so diesen ganzen Druck irgendwie, den man ja gemerkt hat und der um einen rum war. Und diese ganze Gewalt, um das zu kanalisieren und so rauszulassen. Da war halt Punk irgendwie so ein Ort, wo das ging. Und wo man auch über so Scheißsachen irgendwie reden konnte. Einfach, wie man, also tatsächlich so ehrlich und authentisch einfach rauslassen, was einen beschäftigt und was einen irgendwie ankotzt. Auch diese ganze Nachwendezeit, muss man auch mal sagen. Da gab es ja auch politisch genug, was total schiefgelaufen ist und was einen auch irgendwie ankotzt hat. Man hat das ja auch mitgekriegt mit diesem ganzen Deutschland-Hype, der ja auch dazu geführt hat, dass hier die ganzen Nazis dann irgendwie sich so sicher gefühlt haben. Ja, und gleichzeitig irgendwie zu erleben, die Eltern verlieren die Arbeit und alles bricht zusammen, die ganzen Institutionen und diese Umbruchssituation. Da gab es irgendwie einfach total viel Energie irgendwie, die rausgelassen werden konnte dann eben in so Punk. Und Punk hat so die Möglichkeit gegeben, das dem irgendwie so Ausdruck zu verleihen. Und gleichzeitig hat sich das immer so nach Zuhause angefühlt, nach so einer Community von Leuten, die irgendwie aufeinander aufpassen, irgendwie, wo man zusammen Sachen ausprobiert, irgendwie sich gegenseitig stärkt. Und also dieses so sich gegenseitig nach Hause bringen zum Beispiel ist wirklich sowas, was ich so voll abgespeichert habe. Für mich, glaube ich, auch als queere Person war das auch immer so ein Ort, um so Geschlechterrollen irgendwie also abzulegen, andere Sachen auszuprobieren, irgendwie ja einfach so mehr Raum abseits der Normalität zu schaffen, um sich irgendwie auszuprobieren, auszudrücken. Ja, so.
Der Ort dafür war unter anderem das Mittendrin. Und immer wieder Nazi-Angriffe, auch in diesem Haus. Von der gerufenen Polizei habe es keine Unterstützung gegeben, im Gegenteil. Meist hätten sie sich zunächst gar nicht eingemischt. Und wenn sie dann da waren, seien die Jugendlichen des Mittendrin kontrolliert worden. Hatte jemand keinen Ausweis dabei, wurde die Person schon mal durch die Reihen der Neonazis geschickt, um die Papiere zu holen. Den Alltag erschwerte zudem, beide Seiten kannten sich gegenseitig, wussten um die Wohnorte, gingen auf die gleichen Schulen.
Das ist natürlich schon schwierig, weil wenn die dann sagen, wir wissen, wo du wohnst, dann wissen die tatsächlich auch, wo man wohnt. Und es ist natürlich dann nochmal eine extra bedrohliche Situation.
Wir sind an unserer letzten Station angekommen. Das aktuelle mittendrin befindet sich im ehemaligen Neuruppiner Hauptbahnhof. Ein denkmalgeschütztes, zweigeschossiges Backsteingebäude. Der Verein hat das Haus 2013 mit Hilfe des Projektes Mietshäuser-Syndikat gekauft und damit langfristig gesichert. An den Masten auf dem Bahnhofsvorplatz hängen antifaschistische Fahnen und Pride-Banner. Gitterstäbe zur Sicherheit und Pappen an den Fenstern sind nicht mehr da. Die Situation hat sich in den vergangenen Jahren beruhigt. Der Platz vor dem alten Bahnhof heißt heute Emil-Wendland-Platz. Am 1. Juli 1992 wurde der alkoholkranke und obdachlose Emil Wendland im Neuruppiner Rosengarten erstochen. Drei rechte Skinheads hatten sich zum Pennerklatschen verabredet und stießen auf den 50-Jährigen, der dort auf einer Parkbank schlief. Dort malträtieren sie ihr Opfer mit Schlägen und Tritten. Als sich die Täter von Wendland entfernen, kehrt einer von ihnen zu dem schwer verletzten Opfer zurück und sticht 7-mal mit einem Messer in den Oberkörper des wehrlosen Mannes. Im Oktober 1993 verurteilt das Landgericht Potsdam den 20-jährigen Haupttäter Mirko H. wegen Totschlags zu 7 Jahren Jugendstrafe. Das Gericht stellt fest, H. habe sein Opfer für einen Menschen zweiter Klasse gehalten. Ein Mittäter wird wegen schwerer Körperverletzung zu 3 Jahren Jugendhaft verurteilt. Auch hier wird der sozialdarwinistische Hintergrund der Tat vom Gericht erwähnt. So heißt es im Urteil: Fasste man spätestens zu diesem Zeitpunkt den Entschluss, in der Nacht Assis aufzuklatschen. Gemeint war damit das Zusammenschlagen von Obdachlosen oder anderen Personen, die man als missliebig verachtenswert ansah. Heute steht im Rosengarten ein Denkmal, das an den Mord erinnert. Auch Jugendliche aus dem Mittendrin engagieren sich in der Initiative, die die Erinnerung durch Gedenken aufrechterhalten will.
Eigentlich sollte irgendwo eine andere Straße benannt werden danach. Und es war dann, der Kompromiss war dann, dass jetzt hier der Platz dann benannt wird, weil der gehört halt mit zu dem Haus. Und deswegen können die das eigentlich eh selber machen. Und ja, und da gibt es jetzt eben ja im Gedenken an diese Tat und in der, also um die Erinnerung wachzuhalten, dann dieses Straßenschild mit Emil Wendland Platz 1.
Rückblickend sei es schön zu sehen, wie das mittendrin die Stadt über Generationen mitgeprägt habe, sagt Sascha, während wir auf den alten Bahnhof gucken.
Also jetzt war ja auch letztes Jahr war die 30-Jahres-Party gewesen und das war irgendwie wirklich nochmal auch total schön zu sehen, irgendwie wie so generationsübergreifend irgendwie dieser Ort irgendwie auch diese Stadt mitgeprägt hat und klar gleichzeitig auch immer angegriffen wurde, aber irgendwie auch immer ganz viel hervorgebracht hat an wichtiger alternativer Gegenkultur, an total vielen Bands, an Möglichkeiten für Jugendliche, sich irgendwie auszuprobieren und kreativ zu sein und auch so Selbstorganisationen auszuprobieren. Also ich glaube, das war auch mal so ein Punkt, das habe ich vorhin noch gar nicht gesagt. Also ich glaube, was ich auch da total gelernt habe, ist irgendwie so ein Gefühl für kollektive Selbstorganisation zu kriegen. Ja, wenn man sich eben dann zusammengetan hat, irgendwie zusammen irgendwas organisiert hat, entweder einen Filmabend oder Leute eingeladen hat zu Veranstaltungen, irgendeine Infoveranstaltung gemacht hat, ja, zu verschiedenen Themen, auch oft zu politischen Themen, irgendwie oft auch zu antifaschistischen, relevanten, wichtigen Sachen ExpertInnen eingeladen hat für die Region.
Von der Stadtgesellschaft hätte sich Sascha dennoch manchmal mehr Unterstützung gewünscht. Gerade angesichts der krassen Gewalt, der Sascha und andere ausgesetzt waren.
Wir hatten ja schon auch Unterstützung von bestimmten Leuten irgendwie. Und aber auch mit den Leuten musste ich halt eigentlich immer diskutieren, weil die dann uns immer dann doch trotzdem zu radikal fanden und so. Und es gab aber eben einen Unterschied, der war relativ groß, nämlich, dass die nicht angegriffen worden sind. Und die waren nicht ansatzweise solcher Gewalt ausgesetzt. Heutzutage ist es ja jetzt gerade ein bisschen anders, dass tatsächlich auch viele bürgerliche Leute Hate-Mails und so weiter kriegen. Und da war das aber tatsächlich so, dass bürgerliche Leute nicht angegriffen worden sind von Nazis auf der Straße. Und wir wurden aber in einer krassen Massivität von Gewalt irgendwie, also wir haben so krasse Gewalterfahrungen gemacht. Wir hätten da wirklich mehr Schutz gebraucht. Und wenn das dann so verharmlost wurde, wie irgendwie, naja, seid ihr selber schuld oder so? Oder müsst ihr denn jetzt schon wieder irgendwie so euch da so genau zu äußern oder so? Oder so die Haare so bunt färben? Dann war das natürlich sehr kontraproduktiv. Also dann hat man sich halt noch mehr alleine gelassen gefühlt. Und ich glaube, da wäre es schon an der einen oder anderen Stelle schön gewesen, dann noch ein bisschen mehr Unterstützung. Und auch, dass man da Raum kriegt, ernst genommen wird.
Ich bin am Ende meiner Spurensuche. Bis heute stehen die Orte, die ich besucht habe, für Toleranz, antirassistische Arbeit, Engagement gegen Neonazis und für Solidarität und subkulturelle Freiräume. In Neuruppin ist das mittendrin fester Bestandteil der Stadtgesellschaft und stabil gegen den Rechtsruck. Auch wenn im Sommer 2024 die Angriffe auf das Projekt wieder zugenommen haben. Nach der Veröffentlichung der Korrektivrecherche zu den Deportationsplänen der AfD riefen Anfang 2024 neben anderen Initiativen der Südclub und Bundrock zu Demonstrationen gegen rechts auf. Die Arche ist weiterhin für Jugendliche da, bietet Theaterprojekte, Hausaufgabenhilfe, eine Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt und mit dem Jugendkeller ein zweites Wohnzimmer.
In dieser Folge hast du, Heidi, uns mitgenommen auf eine Spurensuche zu Orten, die in der Zeit, die wir heute Baseballschlägerjahre nennen, zwar viel aushalten mussten, aber auch eindeutiges Zeichen für Solidarität gesetzt haben. Mit welchen Eindrücken gehst du aus dieser Recherche?
Aufgefallen ist mir vor allem, wie viele Initiativen es in den kleinen Städten und in den Gemeinden gibt, die sich zivilgesellschaftlich engagieren. Das war und ist gefährlich, mutig und auch wichtig. Das war spürbar auch bei der Suche nach InterviewpartnerInnen. Es gab einige, die sicher einfach keine Zeit haben, aber andere, die sich ganz bewusst dagegen entschieden haben, öffentlich vors Mikrofon zu treten, gerade weil sie bis heute aktiv sind. Und dabei finde ich, dass all diese Initiativen Brandenburg so viel bunter und schöner machen und viel lebendiger. Und da ist mein Eindruck, das sollten auch die politisch Verantwortlichen und die Verwaltung viel mehr schätzen, weil diese Orte wichtig für Brandenburg sind, weil sie unsere Solidarität und Unterstützung brauchen.
Ja, dir vielen Dank. Das war jetzt eine weitere Folge der Brandenburger Baseballschlägerjahre. Gespräche über Rassismus, rechte Gewalt und Solidarität. Empfehlt und verbreitet uns gerne weiter. Zu finden sind alle bisherigen Folgen auf den Webseiten www.aktionsbündnis-brandenburg.de, Aktionsbündnis mit UE geschrieben, oder auf der Webseite opferperspektive.de oder auch per Suche in den gängigen Podcast-Portalen mit den Begriffen Baseballschlägerjahre und Brandenburg. Ja, wir bedanken uns auch wieder einmal bei unseren wunderbaren InterviewpartnerInnen für ihre Bereitschaft, ihre persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse mit uns zu teilen. Das Musikstück hier zum Podcast kommt von Makai Beats und heißt Too Much und wurde unter einer freien Creative Commons Lizenz verbreitet. Am Mikrofon verabschieden sich jetzt Stefan Tenner
und Heidi Damm.
Vielen Dank fürs Zuhören.